Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In den nächsten Tagen beginnen ja einige Theater langsam wieder mit dem Spielbetrieb. Wenn auch ganz eingeschränkt, etwa in Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Aber für eine Stadt, die sich gerne als Theaterhauptstadt sieht, nämlich Berlin, gilt es nicht mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, wenn auch mit der zögerlichen Wiederaufnahme. Hier passiert diesbezüglich nämlich nichts bis zum Beginn der neuen Saison im September. Und auf die hofft auch Oliver Rehse, Intendant am Berliner Ensemble. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Keine Aufführung im Moment und es wird auch so bleiben bis zur nächsten Saison. Aber die Proben, vermute ich mal, haben schon begonnen, oder?
Die Proben beginnen jetzt wieder am 2. Juni. Gott von Ferdinand von Schirach und die nächsten Proben dann gleich Anfang der Saison, 13. August. Und die erste Premiere ist vorgesehen für den 4. September.
Das wird dann sein Gott ist nicht schüchtern von Olga Grasnova.
Richtig. Ja. Olga Grasnovas eigene Dramatisierung ihres Romans, der eine doppelte Fluchtbewegung schildert. Eine Fluchtbewegung aus Syrien von einer jungen Schauspielerin. Und zugleich eine Gegenbewegung eines syrischen Arztes, der in Paris eigentlich ein tolles Leben hat und wegen seiner Papiere zurück nach Syrien muss und später auch wieder nach Deutschland flieht. Und diese beiden begegnen sich schon in der Romanvorlage nur peripher an zwei Punkten. Also für Corona inhaltlich tauglich, weil ein Stück, das nicht von Corona handelt, aber durch seine verschiedenen Fluchtbewegungen auch mit Menschen, die sich nicht auf der Bühne anfassen oder begegnen müssen, inszenierbar. Und das tut Laura Lindenbaum. Und ich finde es wichtig, dass wir mit so einem politischen Stoff beginnen, weil wir haben doch auch so langsam alle von Dingen, die nur von Corona handeln, die Nase voll.
Laura Lindenbaum, die Regisseurin dieser Premiere im September. Aber dennoch fragt man sich natürlich, weil Sie gerade auch die Corona-Fähigkeit dieser Premiere betonen, dieser Eröffnungspremiere der neuen Saison.
Ja, muss ich ja.
Naja, gut, aber letztlich stellt da doch die Frage einer gewissen künstlerischen Autonomie auch im Theater. Also inwieweit können Aufführungen überhaupt Corona-fähig sein? Also kann man überhaupt diesen Maßstab jetzt über Monate, wir wissen es ja nicht, vielleicht sogar über Jahre hinweg, anlegen?
Ja, Sie haben recht, es gibt bestimmte Einschränkungen. Natürlich, es gibt krasse Einschränkungen, diese Abstandsregeln, die bei lautem Sprechen noch heftiger sind, mehr als 1,5 Meter. Aber wir machen ja nicht alles passend. Es gibt Dinge, die sind nicht passend machbar. Blutbädern und sich ablecken, das ist körperliches, vitales Theater. Das versuchen wir gar nicht anzupassen. Aber mit dem Bewusstsein, eben so ein Stück, das von unterschiedlichen Fluchtbewegungen handelt, so zu inszenieren, dass man die paar Momente der Nähe jetzt halt nicht in den körperlichen Clash bringt, das ist möglich. Oder meine Arbeit an dem neuen Stück von Ferdinand von Schirach, Gott, das dann gleich am 10. September Uraufführung haben wird. Das ist ein Debattendrama, das spielt vom Deutschen Ethikrat, behandelt Sterbehilfe. Da küsst man sich nicht, da schlägt man sich nicht, schon im Text nicht. Und ich fände das eine vertane Chance, wenn wir nicht die Möglichkeiten, solche Stücke dann endlich live aufzuführen, nutzen würden. Also ich plädiere ganz eindeutig dafür, dass es unsere Freiheit ist und damit ist es die Freiheit der Kunst, die Stücke, die man spielen kann, auch besten Gewissens zu spielen.
Also Stücke, bei denen einfach vom Stoff her oder von der Inszenierungsidee her ganz starke Nähe und Konfrontation, körperliche Konfrontation eigentlich nötig ist, sind im Moment in den nächsten Monaten, in der nächsten Saison eigentlich nicht spielbar.
Selbst da stimme ich Ihnen nicht zu, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Wege, mit so einer Abstandsregel umzugehen. Nehmen wir mal eine Inszenierung wie Panikherz von dem Stoff von Benjamin von Stuckrad-Barre. Die ist zwar auch sehr körperlich, das sind vier Schauspieler, die erzählen von der Bulimie und von der Drogensucht von dem Protagonisten, von dem Stuckrad-Barre, aber die quatschen auch mit dem Publikum, sowieso schon. Und als Benjamin neulich bei uns im Theater war, hat er gesagt, bitte spielt das, wenn ihr wieder spielen dürft und wenn ihr dafür neue Texte von mir braucht, dann schreibe ich euch die. Oder die Schauspieler können das doch improvisieren. Oder einer Inszenierung, die 8 Jahre alt ist, wie Medea von Michael Thalheimer, die ist schon vor 8 Jahren gemacht worden, als wäre sie für Corona programmiert. Constanze Becker steht ganz hinten einsam auf einer Wand. Ihre Partner stehen ganz vorne an der Rampe, schauen sich nicht an, sprechen geradeaus. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Corona zu tun, ist aber ohne jede Veränderung jetzt ansetzbar. Also wir haben ganz verschiedene Stoffe und selbst Frank Castorf will seine Fabian-Inszenierung, die eigentlich im April hätte rauskommen sollen, im November auf die Bühne bringen. Wir hatten erst September ein Jahr drauf geplant, dann hat er 3 Tage später gesagt, nein, das ist mir zu weit weg. Egal, ich werde mich dran halten. Die Schauspieler werden das sicher thematisieren müssen, dass sie eigentlich sich sehr nahe sind, aber das jetzt halt nicht sein können. Wir spielen es trotzdem. Und wissen Sie, insofern, man muss das ja nicht immer so ein bisschen trocken, verkniffen, verstecken. Man kann ja da, wo es geht, die Corona-Problematik auch knallhart ansprechen. Das geht natürlich nur in so diskursiven Formaten, aber da, finde ich, ist das dann mit Lust und Spaß auch thematisierbar.
Weil Sie Castorf ansprechen und den Abend, Fabian, das sind ja oft sehr lange Abende und auch sehr kraftvolle Abende und sehr körperliche Abende, wo auch eben, ja, es auch laut zugeht und wo auch tatsächlich, glaube ich, die Begegnung der Schauspieler sehr konfrontativ und sehr direkt ist. Also Frank Castorf hat ja auch in einem Interview vor ein paar Wochen sich auch so ein bisschen politisch-gesellschaftlich geäußert und meinte, dass er sich von Frau Merkel nicht sagen lasse, wann er seine Hände zu waschen habe. Ist er jemand in der Zusammenarbeit, wo Sie sagen, das könnte schwierig werden in Corona-Zeiten?
Also aus diesem Grunde hatte ich ja mit ihm gemeinsam den Plan gefasst, dass wir Fabian auf den September 21 verschieben, in der frommen Hoffnung, dass wir dann den Spuk hinter uns haben. Das war ihm dann zu weit weg und er hat gesagt, nee, das ist denn gar nicht mehr das Lebensgefühl, in dem wir das jetzt entwickelt haben, diesen Fabian. Und deswegen haben wir jetzt gemeinsam beschlossen, er macht es im November und er wird sich an die Abstandsregeln halten müssen. Es ist ja ein Gesetz, er hält sich ja auch an den Brandschutz. Ja, wir machen ja auch kein offenes Feuer in seinen Inszenierungen. Aber natürlich wird er das 100%ig thematisieren. Auch da werden die Schauspieler das sicherlich ansprechen. Es wird auf die Proben Einfluss nehmen. Aber das heißt ja nicht, dass man, wie soll ich sagen, das verstecken muss. Man kann ja Dinge auch im Theater heutzutage thematisieren, auch wenn etwas nicht im Text so niedergeschrieben ist. Da hat ja gerade Castorf mit seinen Inszenierungen schon länger bewiesen, dass Schauspieler auch improvisieren. Und wir denken an Martin Wuttkes grandiose Verbaleskapaden in manchen Dostojewski. Also ich bin gespannt, wie das geht, aber gehen wird es müssen.
Weil das Berliner Ensemble sich ja auch als ein Autorentheater versteht. So habe ich es zumindest immer verstanden. Ja. Das ist ja auch Ihr Anspruch als Intendant, oder?
Absolut.
Guckt man jetzt auf diese Premieren im Herbst, also klar, es sind jetzt ungewöhnliche Zeiten. Unter Corona ist vielleicht vieles nicht möglich. Aber dennoch sind das, also nach meinem Blick hier, überwiegend Bearbeitungen. Ne? Olga Gräsnowa, Gott ist nicht schüchtern, ist ein Roman, der vor 3 Jahren rausgekommen ist. Gespenster ist ein Klassiker von Ibsen Elektra, kennen wir auch. Fabian hat eine klassische Romanvorlage. Wo bleibt da das Autorentheater? Das Originaltheater?
Na, es ist ja ganz viel. Nein, bei Olga Gräsnowa ist es so, das war ein Roman, das stimmt, aber sie hat selber diesen Roman zum Drama bearbeitet. Also es ist ihre neue...
Ich meine Originalstoffe, richtige neue Stoffe fürs Theater, richtig frisch auf der Bühne.
Naja, wir machen das neue Stück, die Uraufführung des neuen Dramas von Ferdinand von Schirach, Gott, als 2. Stück im Großen Haus. Dann spielen wir das neue Stück von Elfriede Jelinek, Schwarzwasser. Ich denke, wir haben eine gute Mischung und wir haben extrem...
Aber reicht Ihnen das? Hätten Sie nicht gerne mehr Originalstoffe auf der Bühne?
Was heißt Originalstoffe? Also,
fehlt Ihnen das? Haben Sie zu wenige gute Stoffe, zu wenige gute Texte?
Also ich hätte gerne mehr Dramen, die ich von hier an heute, die ich leicht und gut im Großen Haus spielen kann. Davon hätte ich gerne mehr. Wie zum Beispiel eben Schirachs Gott oder jetzt Olga Gräsnowas starke Syrien-Fluchtthematik. Davon gibt es nicht allzu viele, die sie normalerweise 30 Mal vor 700 Leuten spielen können und sie haben ein halbwegs gut besuchtes Theater. Das ist zugegeben schwierig.
Was braucht ein guter Text, ein Originaltext, wo Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, sagt, her damit, den will ich inszenieren?
Er braucht Figuren, er braucht Sprache, er braucht Konflikt, also Drama. Und er braucht natürlich ein Thema, das nicht ein Nischenthema ist, sondern das möglichst ein Stoff ist, wo heute auch, wenn wir über das Große Haus reden, ein großes Publikum sagt, deswegen gehe ich ins Theater und deswegen gehe ich in dieses Theater.
Corona, wäre Corona ein Thema?
Klar ist Corona ein Thema. Corona wird aber, glaube ich, uns in vielen Kunstformen begegnen, auch auf der Bühne, nicht unbedingt 1:1. Es kann schon sein, dass Autoren jetzt auch ein Corona-Drama schreiben, aber ich weiß jetzt schon, dass 2 Regisseurinnen, die bei uns nächste Spielzeit arbeiten, nämlich die wunderbare slowenische Regisseurin Mateja Koležnik die eben Ibsens Gespenster inszeniert, uns jetzt schon gesagt hat, bitte, wir brauchen ein neues Bühnenbild als das, was ich ursprünglich geplant hatte, weil diese Erfahrung der Corona-Zeit führt mich zu einer anderen Inszenierung. Es wird mehr von isolierten Menschen handeln, wofür der Ibsen eine ziemlich gute Vorlage ist, aber die Inszenierung wird eine andere sein.
Ich will Sie noch auf einen Namen ansprechen, ein sehr anerkannter großer Nachkriegsautor, nämlich Rolf Hochhuth, der vor einigen Tagen gestorben ist. Ein Mann, der ja in einer sehr, wie soll man es formulieren, ambivalenten Weise mit dem Berliner Ensemble verbunden war, nämlich über eine Stiftung als Eigentümer des Gebäudes. Da gab es ja jahrelangen Streit, auch mit ihrem Vorgänger Klaus Peymann vor allem. Da ging es um Fragen, dass Hochhuth seine Stücke dort spielen lassen wollte, dass er bestimmte Veranstaltungen nicht haben wollte, da auch inhaltlich eingreifen wollte. Und wie geht es jetzt eigentlich nach seinem Tod für das Berliner Ensemble weiter?
Also zuerst mal muss man sagen, dieser Streit lag auch daran, dass sich da zwei gefunden hatten, die furchtbar gerne öffentlich stritten. Und zwar meiner Ansicht nach auch oft des Streits um des Streites willen. Denn in Wirklichkeit waren alle Fragen zwischen der Stiftung und dem Land Berlin per Vertrag geklärt. Also man hätte sich da gar nicht laut streiten müssen, aber die beiden hatten eben Spaß dran. Rolf Hochhuth war ja ein wunderbarer Rappelkopf, der unheimlich streitlustig war, der aber auch sehr charmant sein konnte. Um die Nachfolgeregelung muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Er war zuletzt aus eigenen Stücken nur noch der Ehrenpräsident der Ilse-Holzapfel-Stiftung. Johanna Binger, seine Witwe, ist schon seit geraumer Zeit Stiftungsvorsitzende gewesen. Es gibt einen langfristigen Mietvertrag über das Gebäude des Berliner Ensembles, das frühere Theater am Schiffbauer Damm, zwischen dem Land Berlin und der Ilse-Holzapfel-Stiftung. Also das BE wird weiterhin in diesem wunderbaren Haus spielen können. Und mit Frau Binger muss man sich wirklich nicht kloppen.
Das sind gute Nachrichten für das Gebäude des Berliner Ensembles, aber es gibt natürlich auch schlechte Nachrichten, was tatsächlich den finanziellen Zustand des Berliner Ensembles und vieler, vieler Privattheater in Berlin angeht. Das Berliner Ensemble ist ja nun mal ein Privattheater, klar, mit öffentlicher Förderung, mit einem Großteil öffentlicher Förderung, aber dennoch ein Privattheater. Sie haben ja vor ein paar Wochen mit vielen Kolleginnen und Kollegen da auch einen offenen Brief verfasst und nach mehr Unterstützung durch die Politik verlangt in diesen Corona-Zeiten. Jetzt stehen Sie davor, dass Sie ein Drittel ihrer Tickets verkaufen können vermutlich in der nächsten Saison im Vergleich alten Saison, also, oder? Das ist natürlich ein Rieseneinbruch, oder? Sie werden jedenfalls weniger Einnahmen haben, das steht schon mal fest.
Viel weniger Einnahmen. Also wir werden allein bis zum Sommer, da wir ja auch viele Gastspiele absagen mussten, allein von März bis zum Sommer haben wir ungefähr 1 Million weniger Einnahmen. Allerdings gibt es ja ein Instrument, das das Berliner Ensemble als Privattheater auch nutzt. Die Staatstheater, glaube ich, nutzen es noch nicht, nämlich Kurzarbeit. Das ist eigentlich die einzige Chance, finanziell ein nicht so riesiges Defizit am Ende des Wirtschaftsjahres anzumelden. Wir schätzen auch ungefähr nur noch 30% maximal unserer Einnahmen, aber eben auch Kurzarbeit gegenrechnen. Fatal wäre, wenn das Ganze auch in 2021 weiterginge, denn dann wird es mit der Kurzarbeit irgendwann vorbei sein, weil das Theater ja immer mehr zu einem normalen Spielbetrieb kommen muss. Und das wage ich gar nicht vorherzusehen. Die Privattheater haben gesagt, wenn wir ein solches Defizit haben werden, dann wird es für sie nicht möglich sein, das alleine aufzufangen. Und damit sind natürlich Bühnen wie zum Beispiel die Komödie am Kurfürstendamm oder das Renaissance-Theater oder die Theater der Stageholding noch sehr viel krasser betroffen, weil sie nicht wie das BE und die Schaubühne, die auch ein Privattheater ist, zu den 5 großen Theatern in Berlin zählen, sondern weil sie die kleineren, wirklich privaten Theater sind, die nur eine sehr geringe städtische Unterstützung bekommen.
Das heißt, unterm Strich beruhigen Sie uns eher, was die finanziellen Aussichten des Berliner Ensembles angeht?
Das Berliner Ensemble wird wahrscheinlich mit am besten in diesem Jahr aus dieser Situation hervorgehen können, was aber daran liegt, dass wir eben Kurzarbeit angemeldet haben. Das hat die Komödie zum Beispiel auch. Aber dieses Spielen mit vor einem kleinen Saal, also beziehungsweise vor allem nur zu einem Drittel besetzten Saal, das ist für die Theater, die sehr viel stärker von den Einnahmen noch abhängen, als wir richtig nicht möglich. Das weiß ich. Ich bin im ständigen Austausch durch eine gemeinsame Gruppe Privattheater, die wir uns alle 14 Tage unterhalten im Moment, per Zoom-Konferenz. Und da weiß ich von Martin Wölfer ganz aktuell, wenn er nicht mindestens 60% bis 100% vor einer Aufführung wie Mord im Orient Express in seinem Theater hat, dann kann er nicht spielen. Und das ist wirklich knallhart.
Der Leiter der Komödie am Kurfürstendamm.
Ja, genau.
Oliver Riese, Intendant des Berliner Ensembles. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Allerspätestens hören wir dann wieder vom Berliner Ensemble am 4. September bei der Uraufführung und bei der Eröffnung der neuen Saison. Das wird ja unter Corona-Regeln eine große Party vermutlich sein, aber auch nur mit Abstand, oder?
Auf jeden Fall mit Abstand. Es wird auf alle Fälle, ich würde es natürlich nicht eine große Party nennen, wie Sie das jetzt
Nein, ohne danach, Stimme, natürlich nach großen, dem Stück. Nach dem Stück.
Es wird ein großes Ereignis für uns alle sein, wenn wir das erste Mal wieder in einem Theater sitzen und sich ein eiserner Vorhang hebt und endlich wieder Schauspieler live auf der Bühne sind und wir diese Digital-Amüs-Girls, die wir im Moment dem Publikum verschenken, aber wenn das dann nicht mehr alles ist, sondern ja, Theater so, wie es sich gehört, live. Dankeschön.
Danke, Herr Riese. Danke.